Herzlich willkommen im Grundkurs des Glaubens, Kurs 0 Grundlagen des Christseins. Mein Name ist Joanna Driessen und ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich. Das Thema unserer Sendung jetzt, biblische Sprichwörter von Exegeten erklärt. Dazu haben wir heute Professor Dr. Klaus Berger im Gespräch. Professor Berger ist 1940 in Hildesheim geboren, hat im Fach Neues Testament in katholischer Theologie promoviert, war Professor für dasselbige Fach in den Niederlanden und zuletzt in Heidelberg. Er ist verheiratet, hat 4 Kinder und einige Enkel, denen er sicher auch so einiges aus unserem und in unserem Glauben erklärt und beibringt, sicher jedoch ganz anders, als er es mit uns in manchen von seinen Büchern tut oder heute in dieser Sendung. Herr Professor Dr. Berger, ich begrüße Sie an dieser Stelle ganz herzlich heute in unserem Kurs 0.
Ja, grüß Gott.
Sie wollen mit uns heute biblische Sprichwörter in den Mittelpunkt stellen, diese auslegen, uns verraten, was hinter Sprichwörtern steckt, die wir aus unserem Alltag oder sogar aus der Bibel kommen. Das ein oder andere Sprichwort mag uns sehr geläufig sein, andere vielleicht gar nicht. Bevor wir gemeinsam jetzt in die Vollen starten und Sie uns teilhaben lassen an diesen Sprichwörtern, möchte ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darauf hinweisen, dass für Sie in dieser Sendung die Möglichkeit besteht, sie mitzugestalten. Klinken Sie sich ein, lassen Sie uns wissen, was Ihre Lieblingssprichwörter sind oder Ihre Fragen nach Bedeutung von Sprichwörtern aus der Bibel oder aus Ihrem Alltag, oder Sie teilen uns einfach Ihre Gedanken zum Thema biblische Sprichwörter mit. Sie haben die Möglichkeit dazu, indem Sie uns anrufen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Ich werde die Nummer zwischendurch nochmal sagen, wenn Sie einschalten oder Ihnen dann erst etwas einfällt. Wir freuen uns auf jeden Fall auch auf Ihre Beiträge. Herr Professor Dr. Berger, jetzt sind Sie an der Reihe. Wir haben uns für diese Sendung heute oder Sie haben für diese Sendung heute die Überschrift Tiere in Sprichwörtern oder biblischen Sprichwörtern auserwählt. Und ich habe gerade die Information bekommen, wir starten mit den Schafen. Was sind es denn für Sprichwörter, die Sie für uns parat gelegt haben, die etwas mit dem Tier Schaf zu tun haben?
Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Es geht nicht nur um Sprichwörter, sondern um vertraute Bilder, deren Hintergrund aber die Bibel ist. Und ich beginne mit den Schafen, weil die Schafe mit Abstand das vertrauteste Tier sind, an welches Tier sich die meisten Bilder und Sprichwörter anhängen. Das ist von uns unterschieden, denn bei uns Deutschen ist ganz eindeutig der Hund das liebste Tier, während in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, der Hund verachtenswert ist und dreckig. Und es gibt das Sprichwort, der Hund frisst seine eigene Kotze. Beim Schaf ist das ganz anders. Das Schaf steht dem Menschen offenbar näher. Und zwar nicht wegen der Dummheit und nicht wegen des Leithammels, sondern, wie wir hören werden, vor allem wegen seiner Farbe. Vor allem, weil eben die Lämmer, die Lämmchen, die im Frühjahr geboren werden, weiße Farbe haben und dadurch das Weißeste damals überhaupt lieferbare Weiß waren. In einer Gegend, in der es keinen Schnee gibt, jedenfalls mit gewissen Ausnahmen, ist also, wenn man Weißes sucht, in der Nähe des Menschen das Schaf der nächste Adressat. Und daher kommt die Rede vom Unschuldslamm. Das ist das erste geläufige Wort. Und dieses Wort stammt aus der Bibel, weil im Neuen Testament Jesus als derjenige bezeichnet wird, der der Gerechte ist, der keine Sünde hat, der nicht korrupt ist und der deshalb als Lamm bezeichnet werden kann. Also nicht, weil er dumm oder naiv wäre, sondern weiße Lämmer sind der Inbegriff des Unschuldigen, des Gerechten und auch des Liebenswerten. Entsprechend ist ein schwarzes Schaf, das wäre die nächste Wendung, das Gegenteil. Ein schwarzes Schaf ist nicht angesehen und nicht geliebt und ist auch in einer Herde von Schafen bis heute die Ausnahme. Wir würden sagen, eine Mutation. Aber in der Bibel ist ein schwarzes Schaf eines, das Wiedererwarten doch nicht so gerecht ist, sondern eben Inbegriff der Schwärze, der Verlorensein, des Verlorenseins und des Todes ist. Sie kennen das biblische Bild vom Weltgericht und da geht es auch um dieses Farbspiel zwischen Schwarz und Weiß. Nach Matthäus 25, Schilderung des Weltgerichtes, werden angeblich, so auch die neueste Form der Einheitsübersetzung, die Menschen getrennt in Schafe und Böcke. Das ist völlig unlogisch, denn Schafböcke gehören ja auch zu den Schafen und die Böcke kann man nicht von den Schafen trennen, sondern nur von den weiblichen Schafen, aber davon steht da nichts. Was steckt also hinter dieser Fehlübersetzung, die seit Luther uns heimsucht und die auch die Einheitsübersetzung übernommen hat? Es steckt dahinter die Einteilung, die das Weltgericht vornimmt, in weiße Schafe und schwarze Ziegen. Das heißt also nicht, dass die Menschen getrennt werden in Schafe und Böcke, sondern in Schafe und Ziegen, weil die Schafe weiß in der Farbe sind und die Ziegen im Orient jedenfalls schwarz. Auf unserer Israelreise haben uns immer die Israelis erzählt, dass die angepflanzten Bäume angeknabbert werden von den schwarzen Ziegen der Araber. Das heißt, in der Gegend da unten sind Ziegen schwarz und deshalb trennt auch das Weltgericht zwischen Schwarzen und Weißen. Entscheidend ist also die Farbe und diese Farbe kann man natürlich verstellen, das wäre das dritte Stichwort. Wir reden vom Wolf im Schafspelz und das ist ein Schaf, das nur so aussieht. Da täuscht also das Aussehen. Während sonst das Aussehen dem Inneren entspricht, ist nach Matthäus 7, Vers 13 Jesu Wort so, dass er sagt, hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen zu euch in Schafskleidern, im Inneren aber sind sie wie reißende Wölfe. Also die Schafskleider der Einheitsübersetzung ist natürlich auch ein Fehlgriff, weil die Schafe keine Kleider anhaben, sondern man zieht dann ein Fell über die Ohren. Das kennt man. Und dort, wo es noch Schafsfelle zum Gebrauch und zum Anfassen gibt. Jesus warnt also vor den Wölfen im Schafspelz, also vor jenen Kreaturen, die nur so tun, als wären sie fromm und gerecht und in Wirklichkeit das Gegenteil sind, denn die geborenen Feinde der Schafe sind die Wölfe, sind also wie das schwarze Schaf, so ist auch der Wolf dem Schaf gegenüber und bedeutet das Gegenteil. Ein Wolf im Schafspelz, um es nochmal zu sagen, spielt daher nur gerecht. Er ist es nicht wirklich. Und ein wichtiger Teil der ganzen Botschaft Jesu geht gegen Leute, die er Heuchler nennt, gegen Leute, die sich verstellen und die Menschen, die anderen dadurch täuschen.
Genau, das ist ja auch die Aussage, wie wir dieses Sprichwort explizit heute genauso nutzen. So habe ich es zumindest erlebt oder empfunden, dass wir dieses Sprichwort genauso verstehen, wie die Menschen es damals schon verstanden haben. Ähnlich, glaube ich, ist es genauso mit dem schwarzen Schaf, wo wir oft Menschen mit meinen, die ausgegrenzt werden aus den unterschiedlichsten Gründen oder eben auch dem dem weißen Schaf und dem frommen Lamm. Lamm fromm sein ist mir dazu gerade auch noch eingefallen. Wörter, mit denen wir auch heute und Sätze und Sprichwörter, mit denen wir heute auch oft noch spielen und die tatsächlich unseren Alltag anscheinend genauso bestimmen, wie es damals bei den Menschen schon war, die zur Zeit Jesu gelebt haben, richtig?
Ja, nur der kleine Unterschied besteht darin, dass wir heute nicht mehr wissen, was ein Wolf ist.
Mhm.
Wenn sich mal einer zeigt, wird er gleich zum Problemwolf. Das heißt, man darf ihm nichts tun, während er für die Menschen in der Umwelt Jesu der Feind aller Tiere ist, die die Menschen brauchen.
Also doch ein entscheidender Unterschied, an den es vielleicht auch nicht verkehrt ist, wenn man sich heute ab und an genau daran mal wieder erinnert, wenn wir diese Sprichwörter gerade aufrufen.
Ja.
Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Tiere, die irgendwie in der Bibel auftauchen, wo jetzt wahrscheinlich weniger die Farbe eine Rolle spielt, als vielleicht auch deren Charakter. Sie haben es gerade bei dem Schaf schon mit andeuten lassen. Was geht in ähnliche Richtung oder was hat vielleicht auch ähnliche Aussagen zu dem, was Sie gerade schon begonnen haben zu erklären?
Ja, mit zwei weiteren Stichwörtern sind wir noch beim Schaf. Also einmal gibt es den Sündenbock. Wenn man jemanden zum Sündenbock macht, dann erklärt man ihn für schuldig und zwar für alle. Der Sündenbock ist also jemand, dem man alles anhängen kann, was an Vergehen da ist. Und der Sündenbock geht auf einen alttestamentlichen Ritus zurück, am Yom Kippur, dem Versöhnungstag, wird die Schuld Israels dadurch weggenommen und beseitigt, dass man dass ein Priester mit beiden Ellenbogen einem Schafbock die Sünden aufstemmt, symbolisch natürlich, und dann wird dieser Schafbock hinausgejagt. Soweit das alttestamentliche Bild. Es geht darum, dass sichtbar, für die Leute sichtbar, die Sünde beseitigt wird, übertragen wird auf jemanden, der unschuldig war, wie Lämmer und Schafe eben unschuldig sind. Aber wenn dem Sündenbock die Schuld auferlegt wird, dann muss man sehen, dass man die Schuld los wird. Und das geschieht dadurch, dass man den Sündenbock hinausjagt in die Gegend, die die Stadt oder das Dorf umgibt, in diesem Falle Jerusalem. Und wenn Sie schon mal da waren, wissen Sie, Jerusalem ist umgeben von der judäischen Wüste.
Mhm.
Wenn also der Sündenbock in die Wüste gejagt wird, dann ist er zunächst mal weg und wird vor lauter Schreck die Richtung beibehalten, die er eingenommen hat. Was hier nicht der Fall ist in der Bibel, und das wird meistens eingetragen von den Auslegern, dass der Sündenbock sterben müsste. Davon ist nicht die Rede. Er wird nur weggejagt. Das Entscheidende ist, dass die Schuld damit weg von den Menschen ist. Ich habe meinen Studenten immer erklärt, wenn der Sündenbock halbwegs clever war, dann hat er nach einer Weile eingesehen, es hat keinen Sinn, ich kehre zurück zu meinem Herrchen und in den Stall, aus dem ich stamme. Der Tod ist nicht das Entscheidende, sondern die Entfernung. Der Sündenbock also trägt die Sünde nach außen. Und hier dieser Sündenbock wird also fälschlich, wenn man so will, mit dem Leiden Jesu in Verbindung gebracht. Der Sühnetod ist nicht vom Sündenbock her zu erklären. Jesus war erstens kein Schaf und zweitens wurde er nicht in die Wüste gejagt und drittens ist er nachher nicht in seine Behausung zurückgekehrt.
Ja. Es ist ja letztendlich, also nach dem, was Sie uns erklärt haben, für die damaligen Verhältnisse und den Kontext sehr einleuchtend und auch nachvollziehbar. Heute verwenden wir dieses Wort Sündenbock oder diesen Begriff ja doch etwas anders. Also wir schicken niemanden irgendwo hin und trotzdem meinen wir genau das, was dahinter steckt. Was ist vielleicht der entscheidende Unterschied zu unserer Anwendung heute von diesem Wort?
Ja, eigentlich ist unsere Anwendung ganz richtig, weil sie diesen Vorgang bildlich versteht. Wenn man also sagt, der Abgeordnete XY ist schuld am Niedergang der SPD oder der CDU, dann wird er zum Sündenbock gemacht. Einer trägt die Schuld für alle. Das ist der springende Punkt und das ist heute noch die biblische Bedeutung.
Genau, einer trifft die Schuld für alle und dem wird alles aufgeladen. Der kleine, aber feine Unterschied liegt vielleicht eben genau aber darin, dass wir zumindest in der reellen Wirklichkeit kein Wüstenland hier um uns haben, wo wir die hinschicken. Aber man könnte es vielleicht heute vergleichen mit auch einer sozialen Isolierung oder genau in die andere Richtung, wenn es richtig böse gegen jemanden geht, der so ein Sündenbock ist.
Oder wenn man doch ein Schaf meint und das darstellen will, wäre dasselbe, wie wenn man ein Schaf auf die Autobahn jagt. Mhm. Dann dauert es keine 2 Minuten und das Schaf ist erledigt.
Ja,
und es kommt dann im Verkehrsfunk eine Nachricht, hüten Sie sich vor dem Schaf bei Heilbronn.
Genau, nochmal ein schönes Bild, um das heute vielleicht nochmal mit der Hüte und dem Wegschicken anderen zu verdeutlichen. Viele Sprichwörter, die jetzt schon mit dem Tier Schaf zusammenhängen. Gibt es noch weitere dazu?
Das letzte und für viele Leute das Wichtigste ist der Prophet Jesaja in Kapitel 53. Jesaja 53 redet vom leidenden Gerechten und bringt den Vergleich, wie ein Lamm wird er zur Schlachtbank geführt.
Mhm.
Aber er öffnet seinen Mund nicht. Und viele Leute sagen, das genau ist eine Prophezeiung auf Jesus hin. Wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. Dagegen würde ich 2 Punkte sagen. Einmal wird Jesaja 53 in den Evangelien gar nicht zitiert in der Leidensgeschichte Jesu. Nur im 1. Petrusbrief fängt es an und dann in der alten Kirche ein paar Mal. Aber zweitens ist der Vergleichspunkt zwischen dem Lamm und dem leidenden Gerechten in Jesaja 53 das Schweigen. Der Gerechte verteidigt sich nicht, sondern wie ein Lamm ohne Mucksen zur Schlachtbank geführt wird, ist er still. Das ist der Punkt. Bei allen Vergleichen und Bildern kommt es immer auf den Punkt an. Den hat man in der Geschichte der Forschung das Vergleichsglied genannt oder das Tertium Comparationis. In Jesaja 53 spielt das Lamm nicht wegen seiner Unschuld, nicht wegen seines Blutes eine Rolle, sondern weil der Gerechte sich nicht verteidigt. Und dass Jesus sich nicht verteidigt hätte, kann man nicht gerade sagen. Er sagt ja, lieber Pilatus, du hättest keine Gewalt über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und Ähnliches, also Jesus ist nicht schlechthin stumm. Er beweist nur nicht seine Gerechtigkeit, er beweist nicht, dass er Sohn Gottes ist, aber er ist nicht einfach stumm. Und er wird eben auch nicht geschlachtet und auf sein Blut kommt es weder in Jesaja 53 noch in den Evangelien, in den Passionsberichten der Evangelien an. Damit sind wir beim Schaf zu Ende gekommen und wenden uns anderen prominenten Stichwörtern zu. Das bekannteste ist das von Kamel und Nadelöhr. Jesus sagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt.
Genau, auch glaube ich für viele ein sehr bekanntes Sprichwort, was vielleicht noch am ehesten mit der Bibel in Verbindung gebracht wird.
Der Kollege Pinchas Lapide, ein jüdischer Gelehrter und Journalist, mit dem ich gut befreundet war, hat allerdings eine andere Meinung gehabt dazu. Er hat gesagt, Jesus hätte wie so oft übertrieben, und gemeint sei nicht ein Nadelöhr, was übrigens kaum noch jemand kennt, außer fleißigen Großmüttern, sondern ein schmales Tor in Jerusalem. Es gäbe in Jerusalem das sogenannte Essener-Tor, Richtung Norden gerichtet, also zu den Essenern hin, das so schmal wäre wie ein Nadelöhr. Und Jesus hätte dieses Tor im Blick gehabt. Das hat Pinchas Lapide vertreten und das steht auch in etlichen Kommentaren und die versuchen das dann abzumildern. Und ich finde das Abmildern bei Jesus Worten dieser Art immer die schäbigste Methode ist. Der Vergleich von Kamel und Nadelöhr ist gewollt, weil das Kamel das größte aller im Umfeld des Menschen lebenden Tiere ist. Vom Elefanten reden wir hier nicht, der lebt nicht direkt im Umfeld, sondern weiter draußen. Also wenn das Kamel nicht durch das Nadelöhr geht, ist es klar, so kommt ein Reicher nicht durch den Himmel. Andere Leute haben gesagt, da liege das griechische Wort Kamelos zugrunde, das heißt ein Strick. Ein Kamel ginge leichter durch einen Strick, eine Strickschlaufe hindurch als ein Reicher in den Himmel. Auch das ist nicht gemeint, sondern das Jesuswort ist in seiner ganzen Anstößigkeit, die auch textkritisch eindeutig belegt ist, zu bewahren. Und das heißt, ein Kamel kann nicht unter keinen Umständen durch ein Nadelöhr. Selbst wenn ein anderes Tier es könnte, das Kamel ist viel zu groß und außerdem etwas ungelenk im Haushalt, das könnte also da nicht durch. Und darin, in dieser Karikatur, in dieser Groteske, äußert sich ein typischer Fall des Humors Jesu. Jesus hatte Humor, er redet davon zum Beispiel, die Toten können nicht die Toten begraben und es gibt die platzenden Schläuche, wenn man Dinge zusammentut, die nicht zusammenpassen. Das ist der Humor Jesu. Also Karikaturen, Dinge, die unmöglich oder selten sind, die kleine Skandale sind und kleine Unglücke, dadurch macht Jesus seine Botschaft interessant. Und die Folge ist, dass unsere deutsche Sprache diese Bilder bis heute bewahrt hat. Kamel und Nadelöhr kennt auch jedes Kind, nur wissen nicht viele, dass es ein Wort gegen den Reichtum ist. Und das treffe nun, wenn irgendein Land, dann die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2016. Dann müsste Jesus, wenn Jesus heute da wäre, würde er vermutlich sagen, wie die ganze Bundesrepublik nicht durch ein Nadelöhr kann. Noch viel weniger als ein Kamel, so wenig können Reiche in den Himmel kommen.
Wenn Sie jetzt sagen, es ist trotzdem immer noch für uns präsent, ich gehe auch stark davon aus, dass vielen dieses Sprichwort sehr bekannt ist und Sie uns jetzt erklärt haben, wie es eigentlich gedacht ist, beziehungsweise wo der Ursprung liegt, würden Sie sagen, wir, wenn man das so sagen kann, verwenden das in unserem Sprachgebrauch heute noch richtig oder haben wir es irgendwie umgedeutet?
Wir verwenden es noch ähnlich. Also es ist nicht total pervertiert. Kamel und Nadelöhr ist trotz aller Begütigungsversuche der Wissenschaft nach wie vor eine Beschreibung einer Unmöglichkeit und das ist gemeint.
Okay.
Ebenso geht es um einen Skandal in dem Wort Jesu von den Perlen vor die Säue. Niemand wirft, sagt Jesus, Perlen vor die Säue. Das Wort steht in Matthäus Kapitel 7, Vers 6. Dort sagt Jesus, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor. Das ist die neue Übersetzung. Luther hatte den Säuen. Denn sie können sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Ein rätselhaftes Wort, das wird nun oft missverstanden.
Okay.
Perlen vor die Säue, hat meine Verwandtschaft mir gesagt, wenn ich blöden und ungebildeten Leuten, angeblich sind das solche ohne Abitur, das ist natürlich ein Vorurteil, wenn man denen kostbare Vorträge hält, zum Beispiel über den Sinn des Matthäus-Evangeliums, dann haben die Verwandten gesagt, wirf doch nicht Perlen vor die Säue. Das heißt, du bist zu schade für diese Leute.
Ja.
Aber das ist nicht die Mentalität Jesu. Wenn wir alles überprüfen können, dann jedenfalls nicht diese Mentalität, sich zu schade zu sein für andere. Das ist bei Jesus nicht der Fall. Er ist sich nicht zu schade. Er liefert sich den Menschen aus, der Menschensohn, in die Hände der Menschen. Also was heißt es denn?
Genau.
Die Perlen vor die Säue werfen. Wie gesagt, die Säue, die können mit den Perlen nichts anfangen, laut Jesus. Sie werden das mit den Füßen zertreten und werden sich umwenden und euch zerreißen, weil die Schweine auch clever sind. Und wenn sie das falsche Futter kriegen, dann können sie damit nichts anfangen und werden richtig wütend. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein wütendes Schwein gesehen haben, aber Jesus setzt sowas voraus. Und dass diese Erfahrung hat er uns voraus, mir auch. Also ich habe in meinem Leben vielleicht zusammengenommen 20 Schweine gesehen, aber die waren friedlich im Stall und nicht wütend.
Ja.
Aber man kann sie wohl wütend machen. Und Jesus sagt, dieses Unwahrscheinliche passiert, wenn ihr ihnen das falsche Futter vorwerft. Wie ist das aber gemeint? Im Zusammenhang geht es um Dinge, die zusammenpassen. Im nächsten Wort sagt Jesus, bittet und es wird euch vergeben. Oder gibt man seinem Kind eine Schlange oder einen Stein statt eines Brotes. Oder er sagt, wer bittet, der empfängt. Das sind immer Dinge, die zusammenpassen. Jesus sagt, richtet euch danach nach Dingen, die zusammenpassen. Das ist seine Weisheit, seine Lebensklugheit. Und entsprechend ist der Satz von den Heiligen, von dem Heiligen und den Hunden zu verstehen. Die Hunde sind, wie gesagt, nichts wert. Und das Heilige ist das gesegnete Brot. Das Brot soll man nicht den Hunden vorwerfen. Es geht nicht beim Heiligen um Kultgeräte oder um Hastien, sondern es geht um gesegnetes Brot. Das soll man nicht den Hunden geben, denn die Hunde sind unrein und stellen die Unterwelt dar. Den Höllenhund kennen wir von daher. Oder den Kerberos, den Hund in der Unterwelt. Also das Heilige soll man nicht den Hunden geben. Das passt nicht zusammen. Die Hunde sind unrein. Und die Perlen soll man nicht den Schweinen geben, denn die Perlen reagieren daraus höchst unerfreut not amused und vernichten den, der sie so füttern möchte. Jesus würde sagen, schenkt die Perlen, die ihr habt, eurer hübschen Frau, da gehören sie hin, an deren Hals, aber nicht in das Maul von Säuen. Jesus appelliert also an unsere Erfahrung, dass zusammengehört, was zusammenpassen soll.
Ein schönes Beispiel eigentlich dafür zu merken, dass sich die, nicht unbedingt die Grundaussagen, aber dass sich eine Tendenz in diesen Sprichwörtern über die Jahre dann doch im Gebrauch, wie wir ihn heute verwenden und wie er damals verwendet wurde, tatsächlich verändern kann. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge in Anführungsstrichen abgehakt bzw. erfahren. Wir waren bei den Schafen, bei dem Sündenbock, dem schwarzen Schaf. Wir haben uns dem Sprichwort Perlen vor die Säue werfen und auf das Bild geschaut, ein Kamel geht durchs Nadelöhr oder eben nicht. Wir wollen ein kleines bisschen Musik einspielen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, genau über diese Sprichwörter nachzudenken, die wir gerade schon für Sie genauer unter die Lupe genommen haben. Und vielleicht fällt Ihnen in diesem Zusammenhang, wenn Sie jetzt etwas Musik hören zum Sacken lassen, doch auch noch das ein oder andere Sprichwort ein, wo Sie mit uns drüber ins Gespräch kommen wollen. Wir machen gleich weiter. Wir sind im Grundkurs des Glaubens im Kurs 0. Herzlich willkommen zurück. Zu Gast in unserer Sendung ist heute Professor Dr. Berger als Exeget, der sich mit uns, mit biblischen Sprichwörtern und biblischen Bildern in Bezug auf Tiere in dieser Sendung widmet und zuwendet. Hinter uns liegen schon die ein oder anderen sehr bekannten Sprichwörter. Viele Sprichwörter haben ihren Ursprung in der Bibel. Das machen wir in dieser Sendung deutlich. Und wir erweitern unseren Hintergrund, um mal zu überlegen, was wir da eigentlich so von uns geben, wenn wir diese Worte, Bilder und Sprichwörter in unserem Alltag verwenden. Herr Professor Dr. Berger, ich gebe Ihnen wieder das Wort. Mit welchem Sprichwort geht es weiter? Was haben Sie für uns noch parat?
Das erste, das sich gemeldet hat von den Sprichwörtern Jesu, heißt, seid klug wie die Schlangen. Das steht in Matthäus 10, Vers 16.
Klingt ja für uns vielleicht erstmal sehr kontrovers im ersten Moment.
Das klingt unbegreiflich. In Heidelberg gibt es zwar Schlangen, es gibt zwischen dem Neckar und dem Philosophenweg, auf der anderen Seite der Altstadt gegenüber, gibt es einen Schlangenweg. Und da kann man Erfahrungen mit Schlangen machen, die dieses Wort verdeutlichen. Auf dem Schlangenweg habe ich immer meinen Sohn Moritz im Kinderwagen hochgeschoben und über die Treppen gehoben. Das war für mich eine sportliche Übung und für den Sohn ein Anlass zum Lachen. Und die Schlangen, die es dort gibt, verhielten sich so klug, wie Jesus sie beschreibt. Ich habe zwar noch keine promovierte Schlange gesehen, im Gegenteil, also die Klugheit äußert sich nicht im Doktortitel, aber die Klugheit äußert sich in der Vorsicht. Die Schlangen rennen nämlich weg nach dem Augenblick der Starre. Das passt beides zusammen. Zunächst erstarren sie vor Schreck, wenn man ihnen in die Nähe kommt, und dann sind sie plötzlich innerhalb von Millisekunden weg. Das ist die Klugheit der Schlangen. Und Jesus wendet dieses an in einer Folge von drei Tiergleichnissen in Matthäus Kapitel 10. Dort sagt Jesus, siehe, ich sende euch wie die Schafe mitten unter Wölfe. Das haben wir schon gehört in der ersten Hälfte der Sendung. Die Wölfe sind die Feinde der Schafe. Für uns, wie gesagt, nicht anschaulich, aber damals waren Wölfe aus diesem Grunde in schlechtem Ruf. Und dann heißt es, seid daher klug wie die Schlangen. Es geht ja um die Situation der Verfolgung, in der Christen sich finden. Wie Schafe unter Wölfen. Das heißt, die Wölfe wollen den Schafen nichts Gutes. Sie wollen sie jagen und fressen. Und so ist es mit den feindlichen Menschen, die euch umgeben. Leute, die das Naziregime oder die Herrschaft der Partei in der Ostzone mitgemacht haben, die wissen, wovon man redet, wenn man sagt, seid daher klug wie die Schlangen. Das heißt, bringt euch in Sicherheit. Wenn ihr nicht Opfer werden wollt, dann bleibt euch nur die Gelegenheit, schnellstens zu reagieren. Bis zum Bau der Mauer konnte man das machen, indem man sich in die S-Bahn setzte und in Berlin einfach in die Weststadt fuhr. Aber danach wurde es schwierig. Manchmal blieb dann nur ein Kloster, wie ich als Sympathisant von Klöstern weiß, wie viele Menschen wurden in der Nazizeit und in der Zeit der kommunistischen Partei in Klöstern verborgen. Das wäre die Klugheit von Schlangen. Sich nicht der Gefahr aussetzen, sondern irgendwo versuchen zu überleben in einem sicheren Versteck.
liebe Radio Horeb-Hörer, Sie finden sich vielleicht auch gerade in dem wieder, was Professor Dr. Berger uns gerade erzählt, eine Sache, die uns vielleicht gar nicht unähnlich ist. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal den Hinweis geben, dass Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen in dieser Sendung, mit Professor Berger ins Gespräch zu kommen oder uns teilhaben zu lassen an Ihren persönlichen biblischen Lieblingssprichwörtern oder Dingen, die Sie nicht verstehen. Deshalb gebe ich an dieser Stelle noch einmal die Nummer durch und lade herzlich ein, mit uns ins Gespräch zu kommen unter der 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Sie. Professor Dr. Berger, ich wollte Sie gar nicht lange unterbrechen. Gerne direkt weiter an dieser Stelle.
Jesus fährt in Matthäus 10 fort nach dem Gleichnis von den Schafen unter den Wölfen und klug wie die Schlangen, mit dem genauso rätselhaften Wort, seid arglos wie die Tauben.
Sind auch Tauben ein Tier, arglos, was uns also so sympathisch ist.
Oh. Unser einer erlebt Tauben hauptsächlich als Schissere gewesen auf den Bahnhöfen, genau, oder auf dem Uniplatz in Heidelberg. Da fliegen sie in großen Schwärmen über den Uniplatz. Das ist schön zu sehen, wenn man in der Vorlesung als Professor oder als Student gerade sich ablenken lassen will, dann guckt man den Tauben zu. Mhm. Aber wieso werden sie von Jesus als arglos bezeichnet und was hat das zu tun mit der Klugheit der Schlangen? Die Tauben sind schreckhaft. Wenn man sie loswerden will, muss man nur mit den Händen klatschen. Als Hund tat man es da besser, da muss man nur bellen, dann sind sie weg. So ist es hier in dem Wort mit den Tauben. Bringt euch in Sicherheit, wenn ihr einen Lärm hört, der auch nur im Entferntesten an Verfolgung erinnert, dann entflieht, wie das die Tauben tun. Insofern ist es eine Verdoppelung des Wortes von den Schlangen. Anders geht es in dem Wort Jesu zu, wo ein Aas ist, sammeln sich die Geier. Das steht in Lukas 17 in Bezug auf das Weltgericht. Und im Griechischen steht dort nicht Geier, sondern Aetoi, also Adler. Wo ein Aas ist, sammeln sich die Adler. Nun, in Deutschland haben wir weder Geier noch Adler, jedenfalls nicht als reale Vögel.
Genau.
Wir haben auch keine Aase, jedenfalls nicht bei Tieren, sondern nur bei Menschen. Das Wort von Aas und Geier nimmt auf einen Punkt Bezug, der nur für Menschen in Palästina und dort, wo es Aase und Geier gibt, verständlich ist. Also zur Überschneidung im Griechischen. In Palästina nennt man Tiere Adler, die in Wirklichkeit Geier sind, weil Adler keinen Appetit auf Aas haben. Die einzigen, die hier gemeint sein können, ist eine kleine Ausgabe von Geiern, die in Wirklichkeit Adler sind. Also man müsste eigentlich übersetzen, dort wo ein Aas ist, sammeln sich ganz schnell kleine Adler, die dann Appetit haben und das Aas fressen möchten. Der Punkt ist die Geschwindigkeit. In Lukas 17 hatte Jesus gesagt, wenn das Weltgericht kommt, dann müsst ihr nicht auf das Dach steigen. Und dann müsst ihr nicht, wenn ihr auf dem Feld seid, nach Hause zurückkehren. Das hilft alles nichts. Es hilft nicht, sein Leben zu retten oder retten zu wollen, sondern man muss sich dem Gericht dann aussetzen. So schnell passiert das Gericht, dass dann keine Vorsicht mehr ausreicht. Und so ist das in Palästina mit dem Aas. Ein Tier, das tot zusammenbricht, wird innerhalb von Sekunden von gierigen Vögeln, seines Adler, seines Geier, gesehen. Und das ist ganz erstaunlich, mit welcher Blickschärfe die Vögel weit oben in der Luft wahrnehmen, dass unten ein Vieh gestorben ist. Und sie stürzen sich im Steilflug auf dieses arme Viech und sorgen, dass es alsbald verschwunden ist. Insofern könnte man sagen, es gibt im Orient keine römischen Zustände, wo alles Mögliche auf den Straßen liegt, sondern im Orient gibt es genug gierige Vögel für die glänzenden Gegenstände. Die Vögel, die auf Glanz aus sind, die Raben und solche, und für andere Tiere eben die kleinen Adler und die Geier. Jesus warnt also in dem Wort von Aas und Geiern vor der Wahnsinnsgeschwindigkeit, mit der das Gericht kommt. Man hat dann keine Zeit mehr, man soll die Zeit jetzt wahrnehmen, das ist die Pointe. Das ist eine schöne Geschichte aus der skitischen Wüste in Ägypten. Da kommen Leute mit einem Bus angereist, wenn es gegangen wäre damals, zu einem Wüstenvater und fragen ihn, was müssen wir denn tun, um in den Himmel zu kommen? Und er gibt nur eine Antwort und sagt, jetzt. Im Griechischen ist das noch kürzer, das heißt nun. Und auf Sächsisch heißt es nu. Das heißt, genau jetzt und keine Sekunde später müsst ihr dafür sorgen, dass ihr in dem Zustand seid, in dem euch das Gericht treffen kann.
Wir verwenden das Sprichwort, habe ich gerade so gedacht, vielleicht heute auch noch mal ein bisschen anders, sicherlich auch so, wie es damals gemeint war. Aber heute, wenn wir davon sprechen, von dem Aas und dem Geier, dort wo ein Aas liegt, sind die Geier schnell da. Also sobald, vielleicht könnte man das auch auf dieser Ebene noch mal deuten, sobald irgendwas zu Neige geht, zu Ende geht, etwas nicht mehr ist, etwas verdirbt, etwas schlecht ist oder schwach ist, stürzen sich schnell alle anderen drauf, um die Chance zu ergreifen, etwas schnell verschwinden zu lassen. Und das koppelt auch an das an, schnell verschwinden lassen, was Sie uns am Anfang über den Sündenbock erzählt haben und gedeutet haben.
Ja, ja. Die Erfahrung macht man heute vor allen Dingen in der Politik von Aas und Geiern, nicht? Wenn die Zeitungen schreiben, Merkel schwächelt, Merkel im Umfragen tief, dann sieht man schon, wie sie die Geier vorbereiten. Aus allen möglichen Parteien, um sich dann drauf zu stürzen. Also die Brutalität der Politik entspricht nach der antiken Erfahrung der Brutalität des Gerichtes, und darauf hinzuweisen, hat nur einen einzigen Sinn, nämlich die Leute nicht in die Zukunft schielen zu lassen, sondern in die Gegenwart. Auf die nächsten Sekunden. Das, was ich da tue, ist entscheidend. Und alles, was ich auf morgen verschiebe, eben überhaupt nicht.
Also wir merken, dass hinter solchen biblischen Bildern, Bildworten und Sprichwörtern ganze Lebenseinstellungen stecken können.
Genau. Ein Sprichwort aus der Bibel ist auch, wenn man sagt, danach kräht kein Hahn.
Auch sehr bekannt.
Sie kennen das aus der Passionsgeschichte, und der Hahn wird dreimal krähen, sagt Jesus zu Petrus, und dreimal krähte der Hahn, das ist auch ein Filmtitel. Der Hahn kräht nach biblischer Auffassung, weil der Hahn alles sieht und auch klug ist. Er hat ja scharfe Augen, wie man sich vorstellen kann. Und er kräht, wenn man eine Sünde begangen hat. Der Hahn kräht nach der Verleugnung Petri, also ein ziemlicher Defekt eines Jüngers. Und Jesus weissagt, dass der Hahn danach sehr wohl krähen wird, und zwar dreimal. Und schließlich merkt Petrus das auch, dass der Hahn dreimal gekräht hat. Und dann heißt es so schön, er weinte bitterlich. Das ist die schöne Übersetzung Martin Luthers. Das bitterlich ist ganz toll. Und wenn so ein mächtiger und von Jesus geschätzter Mensch wie Petrus durch einen Hahn zur Umkehr zu bringen ist, dann ist das für die Menschen genauso bewegend. Und wenn man sagt, danach kräht kein Hahn, dann ist das nicht so wichtig. Dann kann man man es vergessen, wenn danach kein Hahn krähen wird, sondern nur wenn es ein Vergehen ist, das wirklich Folgen hat und für das Opfer wie für den Täter bedeutsam ist, dann ist das Krähen des Hahnes nicht zu überhören, weil es alles schlechten Gewissen weckt. Krähende Hähne hört man eigentlich nur noch in entlegenen Dörfern. Das Pastoralkolleg der Brandenburgischen Kirche war in Templin in Brandenburg in einer Irrenanstalt angesiedelt, Pfarrerfortbildung. Dort habe ich öfter Kolleg gegeben und auch übernachtet. Und da gab es direkt vor dem Fenster eine ostzonale Idylle, nämlich einen Haufen Hühner mit einem Hahn, der rechtzeitig krähte. Dadurch wachte man natürlich morgens auf. Und so geht es in dem Bild vom krähenden Hahn um das wirkliche Aufwachen, wenn man etwas falsch gemacht hat. Da sagen wir ja auch, wacht auf, macht die Augen auf, verschließlich euren Blick davor. Und es ist gut, wenn das dann zurückzuführen ist auf einen Hahn, der gekräht hat.
Glaube ich, ein Bild, was vielen von uns sehr, sehr bekannt ist und was man immer mal wieder in seinem Alltag, in dem ganz gewöhnlichen Alltag, schnell und gut entdecken kann. Wir haben ein paar Minuten noch, vielleicht haben Sie noch ein etwas kürzeres oder knackiges Sprichwort für uns, was wir noch einbauen können, bevor wir auch an dieser Sendung schon wieder zum Ende kommen. Aber eins, glaube ich, kriegen wir noch gut unter.
Es gibt ein schönes Sprichwort aus dem Alten Testament, aus dem Deuteronomium, dem 5. Buch Moses, Kapitel 25, Vers 4. Dort heißt es, du sollst dem dreschenden Ochsen das Maul nicht verbinden. Was Dreschen bedeutet, wissen wir genauso wenig, wie was ein Ochse ist. Mhm. Und warum man das Maul verbinden könnte. Weil der Ochse natürlich beim Dreschen, also beim Entkernen der Getreidehalme, gerne das Zeug auffrisst, was er gedroschen hat. Also der dreschende Ochse ist ein Tier, das dadurch gefährlich ist, dass er nachher reinen Tisch macht und kein Korn mehr übrig bleibt. Mhm. Und dieser Satz aus dem Deuteronomium warnt vor einer solchen Taktik, dem Ochsen das Maul zu verbinden. Und das ist ein Signal für die Tierliebe der Bibel. Die ist überall eigentlich ausgeprägt. Und wenn man dem dreschenden Ochsen das Maul nicht verbinden soll, dann ist das nicht nur klug, weil wenn er nichts zu essen hat, er auch nicht mehr drescht, sondern auch ein Stück Humanität gegenüber dem Tier. Das Tier soll teilhaben an der Leistung, die es für den Menschen vollbringt. Und deshalb wird dieses Wort vom dreschenden Ochsen, dem man das Maul nicht verbinden soll, von Paulus zitiert im 1. Korintherbrief Kapitel 9 und im 1. Timotheusbrief Kapitel 5 und bezogen auf Geistliche, die man beteiligen soll an den Einkünften der Gemeinden. Mhm. Also dem dreschenden Ochsen das Maul nicht verbinden, das heißt, wenn dann eine Kollekte einkommt, dann soll man daran denken, dass auch der Pastor davon leben muss. Das geschieht heute natürlich anders als zu Paulus Zeiten. Da geht es nicht um das feste Bankkonto und die Diözesankasse und den Generalvikar, der die Gelder verteilt, sondern die Geistlichen werden aus den Gemeinden direkt ernährt. Und woher soll das Geld kommen, wenn sie tagsüber sich erholen müssen und abends predigen oder Messe halten? Insofern ist das Wort dass man dem dreschenden Ochsen das Maul nicht verbinden soll, hat eine große Wirkungsgeschichte in der Kirchengeschichte gehabt, immer wenn es ums Geld ging. Und es wird auch heute gerne zitiert von Gewerkschaften, wenn sie darauf hinweisen, dass die Arbeiter ihrer Firma so viel Gewinn einbringen, dass sie mehr am Gewinn beteiligt werden sollen. Also das Stichwort Gewinnbeteiligung wird immer wieder gestützt mit diesem Verweis auf Deuteronomium 25. Also dem dreschenden Ochsen soll man das Maul nicht verbinden. Das heißt, jemandem, der die entscheidende Arbeit leistet, einen Teil der Früchte der Arbeit gönnen und zugestehen, das ist human und klug zugleich.
Mir persönlich war dieses letzte Sprichwort gar nicht so bekannt. Die Bedeutung hingegen oder die Anwendung, das ist, glaube ich, etwas, was unsere Lebenswelt oft nachträglich oder einheitlich noch mit beeinflusst und beeinträchtigt. Vielen Dank für dieses letzte tierische Sprichwort aus der Bibel an dieser Stelle. Wir haben uns heute im Grundkurs des Glaubens im Kurs 0 mit biblischen Sprichwörtern auseinandergesetzt und biblischen Bildern. Professor Dr. Berger hat dies als Exeget für uns ausgelegt, zum Nachdenken angestoßen. Und wir kommen zum Ende dieser Sendung. Ich danke Ihnen, Herr Professor Dr. Berger, ganz herzlich für die Gedanken, Auslegungen, Anregungen, für den kleinen Witz zwischendurch, der es sicherlich einfacher gemacht hat, das ein oder andere zu verstehen und für sich einzuordnen. Ganz herzlichen Dank von mir und ich denke auch von Seiten der Zuhörer an dieser Stelle an Sie.
Bitte schön.
Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören, fürs Mitdenken an den Geräten. Vielleicht sind Sie in den Austausch gekommen mit anderen über das, was Sie gehört haben. Wenn Sie nicht alles gehört haben, haben Sie ab Montag die Möglichkeit, über den CD-Dienst diese Sendung nochmal zu hören oder erst als erstes Mal zu hören. Rufen Sie an unter der Nummer 08328 921 120 oder für die, die mit ihrem Handy oder dem Computer unterwegs sind, auf www.horeb.org zum Nachdenken oder zum Wiederhören dieser Sendung. Mein Name ist Joanna Driessen. Schalten Sie beim nächsten Mal wieder in diese Sendung mit ein. Genießen Sie das weitere Programm auf Radio Horeb. Seien Sie gesegnet und machen Sie es gut.